Deutschlandfunk, Medias Res.
Dass Russland versucht, Einfluss auf die öffentliche Meinung in Europa und in den USA zu nehmen, ist nicht neu. Neu aber sind die Methoden, mit denen das passiert. Simon Hurz vom Social Media Watchblog beobachtet, was speziell auf sozialen Medien passiert. Und er hat mir vor dieser Sendung erzählt, welche Phasen an Desinformationskampagnen er bis heute identifiziert.
Also ich würde sagen, dass die russische Desinformation im Westen, also zumindest die Wahrnehmung davon, hat angefangen, so rund um die US-Wahl 2016, wo es aber vor allem automatisierte Desinformation gab, also in Form von Bots und Fake-Accounts, die dann auf Plattformen, damals noch vor allem Facebook und Twitter, eben massenhaft Lügen und Propaganda verbreitet haben. Und das wurde dann noch unterstützt von sogenannten Hack-and-Leak-Operationen, also wo man versucht hat, mit Hacks sensible Daten zu erbeuten und die dann wiederum zu veröffentlichen. Vielleicht ein Begriff, der manchen dann noch im Gedächtnis ist, sind die sogenannten Trollfabriken, also wo Menschen in St. Petersburg und anderswo in Russland gearbeitet haben, um dann eben diese Desinformation in die Welt und vor allem eben in den Westen zu tragen. Und die, würde sagen, so erste frühe Phase der Propaganda wurde jetzt abgelöst bzw. ergänzt durch zwei andere Taktiken. Es gibt diese sogenannte Doppelgänger-Kampagne, die ist auch schon seit mindestens Frühjahr 2022 bekannt. Da geht es eben darum, dass gefälschte Webseiten, so Fakes realer Medien, also zum Beispiel in Deutschland auch des Spiegels, der Zeit, der Süddeutschen Zeitung erstellt werden, die optisch ähnlich sehen, aber inhaltlich natürlich was völlig anderes verbreiten, nämlich prorussische Propaganda. Und Links zu diesen Webseiten werden dann eben auf sozialen Medien verbreitet. Und jetzt quasi ganz neu, beziehungsweise neu öffentlich geworden, ist so die dritte Strategie, dass man sich alternative Mediennetzwerke aufbaut, vor allem gestützt durch Influencer. In erster Linie in den USA, dass man da über eine Subfirma versucht, reichweitenstarke Influencer anzuwerben und die dann wiederum Inhalte in eigener Sache verbreiten sollen.
Also das sind zum Beispiel US-Amerikaner, die diese Inhalte verbreiten. Wie kommt das zu diesem Kontakt? Können Sie das ein bisschen erläutern? Wie kommen die Influencer zu russischer Propaganda?
Ich kann mich jetzt in dem Fall nur auf die Anklageschrift beziehen, die da vergangene Woche veröffentlicht wurde vom US-Justizministerium. Das lief dann so ab, dass eben zwei Mitarbeitende von Russia Today, also dem russischen Staatsfernsehen, diesem Propagandakanal in den USA, ein Unternehmen gegründet haben sollen in Tennessee, das heißt Tenet Media. Also der Name selbst findet sich nicht in der Anklageschrift, aber das ist ziemlich klar, dass das gemeint ist. Und wiederum über dieses Unternehmen wurden dann eben durchaus bekannte Influencer in den USA angeworben und bezahlt. Alle diese Influencer sagen jetzt, wir hatten ja keine Ahnung, dass da Russland dahinter steckt. Kann man von außen nicht beurteilen. Man weiß einfach nicht, wie diese Kontaktanbahnung ablief. Aber klar ist, dass sehr viel Geld geflossen ist, also teilweise bis zu $400.000 pro Monat pro Influencer und insgesamt mehr als $10 Millionen.
Sind das alles Influencer, die schon in einem gewissen politischen Spektrum unterwegs sind oder sind das auch vollkommen unpolitische Leute?
Also zumindest die Namen, die jetzt bekannt geworden sind, die sind einschlägig bekannt und berüchtigt, würde ich mal sagen. Die sind auch in der Vergangenheit durchaus durch verschwörungsideologische Inhalte und ich würde es als Lügen bezeichnen, sie vermutlich nicht, aber jedenfalls nicht gerade durch seriösen Journalismus bekannt geworden.
Das heißt, diese russischen Anstrengungen verstärken Dinge, die schon vorhanden sind? Und wie wichtig muss man das nehmen? Wie gefährlich ist das?
Ja, definitiv. Russland dockt da an ein ohnehin kaputtes oder sagen wir krankes Informationsökosystem an und versucht dann halt Tendenzen zu verstärken, zu verunsichern, zu destabilisieren. Und ich würde das sehr ernst nehmen. Also vor allem diese dritte Taktik, ich glaube, die ist möglicherweise noch wirksamer als vor allem die erste, Klammer auf, von deren Wirkung bis heute nicht eindeutig nachgewiesen ist, wo vielleicht auch die Warnungen viel größer waren als der tatsächliche Einfluss.
Sie meinen die Wahl, die US-Präsidentenwahl von 2016?
Genau, zum Beispiel. Da hieß es ja danach, Trump hätte die Wahl nur wegen russischer Propaganda gewonnen. Und in den Jahren danach sind dann sukzessive Studien erschienen, die gezeigt haben oder zumindest darauf hindeuten, dass es nicht ganz so einfach ist und der Einfluss vermutlich doch deutlich geringer war als ursprünglich angenommen. Und dass möglicherweise diese permanenten Warnungen vor Desinformation sogar viel gefährlicher sind als die tatsächliche unmittelbare Desinformation, weil das eben wiederum den Eindruck bei vielen Menschen erzeugt, es ist ja alles manipuliert, es könnte ja alles fake sein und dieses Misstrauen dann dazu führt, dass man eben potenzielle Lügen von Trump eher glaubt. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser quasi dritten Welle, das Anwerben von Influencern, das finde ich schon bedenklich. Ich glaube auch wirklich, dass man da sehr genau hinschauen muss, was da passiert, einfach weil das Menschen sind, die da jetzt mitgemacht haben, die wirklich große Reichweiten haben, die sich über Jahre aufgebaut haben. Wenn es da zu Kooperationen und Geldflüssen kommt, kann das bei deren Followern, also wir reden jetzt wirklich über viele Millionen, eben schon Einfluss ausüben. Und dann finde ich es total wichtig, sowas zu beobachten, sowas aufzudecken, darüber klar zu informieren, aber eben gleichzeitig nicht in Panik zu geraten, weil, wie gesagt, die permanenten Warnungen davor könnten eben auch einen nicht gewollten Effekt haben.
Und das sagte uns Simon Hurz vom Social Media Watch Blog.